Aber irgendwann hat dieser Konflikt mich einfach zerrissen. Wir tragen hier drin im Herzen unsere Essenz mit einer Frequenz. Und diese Frequenz ist wunderschön, unverwundbar über alle Zeiten, Dimensionen und Inkarnationen hinweg. Klar, ey, come on, ich kann. In solchen Momenten, da entsteht ein Wachstum mental und physisch und im Nervensystem. Das ist der Wahnsinn. Von ganzem Herzen willkommen bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Hier bekommst du alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens so braucht. Von spirituellen Themen über knallharte wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten bis hin zum alltäglichen Wahnsinn, den Frauen in dieser Welt täglich meistern müssen. Mein Name ist Caroline Limburg und bei dem heutigen Interview werde ich interviewt. Die wundervolle Angela Elis und ich haben uns zusammengesetzt und einmal über meinen Werdegang gesprochen, über Wachstum, übers Pilotinsein, über Mut und über spirituelles Biohacking durch Atem, Bewegung, Haltung und Klang, denn das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem jetzt folgenden Interview. Lehn dich zurück, schnapp dir eine Tasse Tee und lass dich entführen in die Welt über den Wolken.
Okay. Sich richtig wohlfühlen und trotzdem jeder Krise gewachsen sein und insgesamt immer ausreichend Lebenskraft zu haben. Caroline Limburg, ich würde jetzt mal sagen, das ist so dein Thema. Ursprünglich warst du aber Pilotin und da stellt sich natürlich die Frage, wie bist du jetzt von der Fliegerei zu diesen Themen gekommen?
Das Leben hat mich dahin gebracht. Wie? Kann man gar nicht anders sagen. Manchmal zwingt einen das Leben ja tatsächlich, nochmal neu anzufangen. Und bei mir ist es passiert, als mich ziemlich plötzlich ziemlich heftige Migräne sehr, sehr regelmäßig auf den hässlichen Boden der Tatsachen katapultiert hat. Und ich habe eine Migräne entwickelt mit Aura. Das heißt, ich habe... Es fängt damit an, dass hier in meinem rechten Auge, spannenderweise immer auf der rechten Seite, fängt es an zu flackern und ich sehe nicht mehr richtig. Mhm. Und dann dauert das nochmal so 20, 30 Minuten und dann kriege ich wahnsinns Kopfschmerzen, dass nicht mehr viel geht. Und das ist teilweise auch mit so Taubheitsempfindungen einhergegangen. Und das verträgt sich einfach nicht mit der Verantwortung in einem 747-Cockpit. Ist einfach nicht so günstig.
Kann man sich sofort vorstellen? Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wie bist du überhaupt zur Fliegerei gekommen? Weil du warst ja wahrscheinlich noch eine der wenigen Frauen, die so Riesenmaschinen geflogen sind, oder?
Ich habe mich beworben. Also, so bin ich da hingekommen. Oh mein Gott, wo fange ich an? Ich fange damit an, dass ich als Kind mit meinem Vater immer nach Hohn gefahren bin. Hohn liegt in Schleswig-Holstein und ist ein Truppenübungsgelände, ein Militärflugplatz, wo sie immer einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür gemacht haben. Mhm. Und da bin ich als Kind durch die Flugzeuge gekrabbelt, konnte mich auch schon mal in so einem Kampfjet irgendwie da konnte man die Sachen noch mal so ein bisschen anfassen, noch mal so ein bisschen gucken, dann hinten durch eine Transall gekrochen und die sind auch immer direkt über unserem Haus auf den Endanflug eingedreht. Mhm. Und das heißt, es war irgendwie, Flugzeuge waren immer präsent. Ich habe allerdings immer gedacht, ja nee, komm, vergiss, ist das was für die anderen, das ist nichts für mich. Ich kann das eh nicht.
Und wie kam es dann trotzdem?
Und ich habe dann irgendwann, mein erster Freund war bei der Lufthansa in der Ausbildung. Ich habe relativ spät meinen ersten Freund gehabt. Und der war dort in der Ausbildung zum Piloten. Und dann kam ich nochmal so ein Stückchen dichter dran. Hm. Und dann habe ich irgendwann Abitur gemacht und bin nach Berlin gegangen und dachte, oh komm, jetzt probierst du es selber mal aus. Mhm. Und da gab es eine Gruppe, das ist die akademische Fliegergruppe von der Uni. Und da bin ich hin und habe so einen Intensiv-Crash-Kurs gemacht mit Segelflugzeugen. Mhm. Und mein Segelfluglehrer hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. So, die lernt es nie. Die lernt es nie. Und ich war dann aber von der Gruppe die allererste, die sich freigeflogen hat.
Ich war die allererste, die dann das Flugzeug alleine fliegen konnte. Und ich habe in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit diese Lizenz gemacht, schneller als die meisten Fluglehrer dort es jemals gesehen haben. Ich bin schon, bevor ich dann diese Prüfung gemacht habe, schon riesen Dreiecke geflogen. Mit dem Segelflugzeug fliegt man immer, steckt man sich so ein Dreieck in die Landkarte und sagt, da will ich heute lang fliegen, um das Ganze dann nur mit Aufwinden zu machen und immer zu gucken, wo fliegen die Störche, wo sind die guten Wolken, die mich hochziehen. Und das habe ich schon gemacht, bevor ich überhaupt eine Lizenz hatte. Mein damaliger Fluglehrer hat da gesagt, nee, die Caro, die kriegt es hin. Und dann bin ich immer schon meine großen Dreiecke geflogen, wo andere gedacht haben, du hast doch gerade erst angefangen. Das heißt, es war was, wo ich von jetzt auf sofort, ich war auf einmal in irgendwas gut. Ich habe auf einmal irgendwie was hingekriegt, wo vorher nie jemand gedacht hätte, dass ich das kann. Und dann war der Funke angezündet und ich dachte, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch nie auf irgendwas so viel Bock gehabt, es hat noch nie irgendwas so viel Spaß gemacht, mich so sehr bestätigt, weil ich war nie gut genug.
Okay.
Und dann habe ich, das war dann ein anderer Mann, aber mein Freund damals, der meinte dann, warum bewirbst du dich nicht? Denn ganz ehrlich, du willst doch wirklich Flugzeuge fliegen und wenn du dich nicht bewirbst, dann kann ich dir das schriftlich geben, es wird garantiert nichts.
Und dann hast du dich beworben, dann hat es geklappt und du durftest dann ja auch sehr große Maschinen fliegen, weltweit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Man macht dann so einen Werdegang, also du gehst erstmal in diese Ausbildung, dann fängst du an und das ist tatsächlich ein sehr standardisierter Werdegang, dass du dann erstmal auf Kurzstrecke fliegst, diese typischen Flüge von Hamburg, meistens fängt man in Frankfurt an, Frankfurt, Hamburg, Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, Rom, dann gehst du in Rom ins Hotel. Ja. Und das macht man also entweder 3 Flüge am Tag, 5 Flüge am Tag, das nennt sich Kurzstrecke. Und da fangen eigentlich alle an, was gut ist, um ins Training zu kommen, was die fliegerische Leistung angeht.
Und dann plötzlich kommt aber diese Migräne und du kannst es nicht mehr machen.
Genau. Also
wie ging es dir dann damit?
Fluch und Segen. Also dazwischen muss man ja auch sagen, dazwischen sind 20 Jahre vergangen. Also ich habe angefangen mit kleinen Flugzeugen, mit Segelflugzeugen, mit Propellerflugzeugen, mit 2 Propellerflugzeugen. Dann habe ich 2 Jettriebwerke gehabt, dann hatte ich 3 Jettriebwerke, dann hatte ich 4 Jettriebwerke. Das heißt, da liegt eine ganze Karriere und ein ganzes Leben dazwischen. Das ist jetzt nicht in 5 Minuten passiert. Und ich bin in der Zeit auch Mutter geworden und zweifache Mutter. Und das ist 2 Seelen ruhen in meiner Brust. Die Pilotin, die ist immer noch da. Auch heute noch. Jahre später ist sie noch da. Die Faszination fürs Fliegen, die wird wahrscheinlich nie aufhören. Und trotzdem bin ich Mutter. Mit dem Mutterwerden ist was mit mir passiert, das hätte ich mir nie träumen lassen.
Kannst du es beschreiben?
Mein Wertesystem wurde einmal auf Null gesetzt. Also wenn ich in einer digitalen Sprache bleiben möchte. Ich war vorher ein Windows-Computer und habe einmal ein Upgrade gekriegt und sollte jetzt als Apple-Computer funktionieren. Dafür war aber auch eine neue Hardware notwendig. Und was ich damals nicht wusste, was ich heute weiß, in der Schwangerschaft wird das Gehirn einer Frau tatsächlich umgebaut. Die Zentren, die Schwerpunkte im Gehirn im Sinne von, was ist jetzt eigentlich wichtig, das wird physisch, verändern sich die Schwerpunkte. Physisch passiert da was durch die hormonelle Veränderung und ich wurde jemand anderes durchs Schwangersein und durchs Gebären. Und dann war ich immer noch die Pilotin. Ich hatte immer noch Lust zu fliegen und ich war auch immer noch gut da drin und habe aber gemerkt, dieser Spagat zwischen diese krasse Leistungsfähigkeit abrufen, egal um welche Uhrzeit, egal wie viel ich geschlafen habe. Und auf der anderen Seite bin ich eine Frau und ich bin Mutter und ich liebe meine Kinder und ich habe auch diese Verbindung, da ist eine Verbindung, die ist unsichtbar, das ist diese Nabelschnur, die ist da, die ist präsent, die ist zu jedem Zeitpunkt da und dann liegst du irgendwo in Shanghai, dein Kind ist zu Hause und ist krank und braucht die Mama und du denkst, ey, fuck, was mache ich hier? Und das hat echt einen inneren Konflikt aufgebaut und einen inneren Druck aufgebaut und es hat noch einige Jahre gebraucht. Aber irgendwann hat dieser Konflikt mich einfach zerrissen.
Und das war ja nicht so, dass du dann selber gesagt hast, ich höre jetzt auf, sondern du brauchtest diese Migräne, die dich praktisch im wahrsten Sinne des Wortes flach gelegt hat, flugunfähig gemacht hat, um diesen Ausstieg zu schaffen.
Ja. Ich wäre im Leben, hätte ich den Job nicht aufgegeben, weil Fliegen einfach Spaß macht. Und es auch so viele, da sind so viele tolle Facetten dabei. Das ist so, du steigst in Frankfurt ein und in L.A. wieder aus und dann hast du 48 Stunden Zeit und kannst machen, was du willst. in dieser Zeit solltest du dich tunlichst erholen, damit du für den Rückflug wieder fit bist. Aber das ist
wer
schon,
kann das schon? Ne?
Das ist
wer
schon
kann
geil.
Schon so immer mal wieder um die Welt fliegen? Wie ging es dir dann, als du gemerkt hast, rein körperlich ist da die Grenze, es geht nicht mehr?
Ich wusste, dass damit der Drops gelutscht ist. Mhm. Also beim ersten Mal Kopfschmerzen denkst du noch, mein Gott, was ist denn das? Mhm. Und das, dann kommt es öfter und denkst, scheiße, ich muss zum Arzt. Und dann fährst du zum Arzt und weißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, was ich habe und was ich für Symptome beobachte, dann ist das Ding gelaufen. Ich wusste das ganz genau. Ich so, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann ist das durch. Weil neurologische Ausfallerscheinungen, sprich Taubheitsgefühle in den Fingern, nicht mehr richtig gucken können, ist ein No-Go.
Jetzt kann man ja sagen, du warst jetzt rein finanziell gut abgesichert. Ne? Durch diese Flugunfähigkeit, du warst versichert. Du bist jetzt nicht in ein existenzielles Desaster gefallen, wenn ich das richtig weiß. Aber deine Leidenschaft war gebremst und es stellt sich wahrscheinlich die Frage, was mache ich jetzt mit meinem Leben, oder?
Definiere existenzielles Desaster.
Na, kein Geld verdienen?
Ja, aber das ist wahnsinnig wichtig und das tatsächlich jeder Pilot, der einigermaßen schlau ist, und das sind die meisten, sichert sich natürlich ab, weil da eine Familie dran hängt, die man, und es reicht ja, dass man einen blöden Verkehrsunfall hat, dass man einfach, weiß ich nicht, den Arm nicht mehr bewegen kann und dann ist es vorbei mit der Arbeit. Das heißt, das sichert man natürlich so gut man kann ab. Aber das, was noch viel, viel schwerer wiegt, was aber die wenigsten sehen, weil alle sehen immer nur dieses finanzielle Ding, aber was die wenigsten wirklich verstehen und sehen, wer bist du, wenn du nicht mehr das tun darfst, was du immer getan hast? Wer, also in meinem Fall, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr die Pilotin bin?
Ja.
Wozu bin ich überhaupt noch da, wenn ich nicht mehr das tun kann, was ich immer geliebt habe? Und die schwierigste Frage ist, wer bist du, wenn du gar nichts mehr musst?
Und das ist genau das, was mich interessiert. Also wie ging es dir da? Hattest du eine Phase, wo du wirklich richtig frustriert und traurig und verbittert vielleicht auch warst? Oder konntest du dann relativ schnell wechseln? Also nimm uns da gern mal mit und auch was dir geholfen hat.
Ich war wie in Watte gepackt. Das war völlig surreal. Also das bahnte sich ja an und es kam auch relativ zeitgleich mit Corona.
Ach so.
Und es war wirklich eine Phase, wo nichts von dem Bestand hatte, was bis dahin meinen beruflichen Alltag, meine finanzielle Sicherheit, wie viel Wert wir aus unserem Beruf ziehen, ist unfassbar. Und als Pilot schon mal gerade noch mal doppelt und dreifach. Und es war völlig schräg. Es war völlig schräg. Und das war auch, ich war da gar nicht so beteiligt dran. Ich bin da, ich glaube, ich war gar nicht richtig da.
Aber irgendwann musst du ja wieder aufgetaucht
sein. Ja, bin ich. Es gibt einen Moment, es gibt tatsächlich zwei Momente, die sind beide bei uns im Garten auf der Wiese passiert. Und der erste Moment war, ich habe exakt, also der war sehr Corona-bezogen, weil ich habe gesehen, was passieren würde. Ich habe diese, wenn man die Zeit vorspult von 2020 bis heute, ich hätte dir im April 2020, ich habe das alles gesehen. Ich hätte dir exakt sagen können, was passiert und worauf das hinausläuft. Und spannenderweise auch mit der Information, mach dir keine Sorgen. Mach dir einfach keinen Kopf. Ich habe mir trotzdem Kopf gemacht. Trotzdem immer wieder voll den Kopf gemacht. Aber die Info kam durch, mach dir keinen Kopf. Das und das und das wird passieren, aber das wird alles gut. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich selber geglaubt. Man hat so intuitives inneres Wissen, ich habe mir nicht geglaubt.
Dass du was anderes kannst.
Ja, und auch, dass ich mir keine Sorgen machen muss.
Sein kann. Okay.
Dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass das alles schon wird. Und dann gab es einen zweiten Moment und da lag ich tatsächlich komplett im Gras, barfuß, kurze Hose, über mir wunderschöner blauer Himmel. Der Frühling 2020 war ein wunderschöner Frühling. Da hat ganz viel, das war Wahnsinn. Im April, als der Lockdown kam, war das beste Wetter ever. Das hat sich voll eingebrannt. Und da lag ich da und habe gedacht, ach du Scheiße. Das Leben, was du kanntest, das ist jetzt vorbei. Und du hast eine fucking Verantwortung, daraus etwas ganz, ganz Wertvolles zu machen für dich und für jeden Menschen, der dir ab heute begegnet.
Und was hieß das?
Das hieß, ich habe mich bei einem Coaching angemeldet und habe mir jemanden gesucht, der mich begleitet, der mit mir durch ein paar Prozesse durchgeht. Und ich habe angefangen, jeden Tag 10 bis 20 Punkte aufzuschreiben, für die ich dankbar bin.
Okay, die berühmte Dankbarkeitsübung.
Ja. Und ich habe das durchgezogen, jeden Tag.
Eben auch aus dieser Enttäuschung rauszukommen, aus diesem, ich habe so viel verloren, mein altes Leben ist weg.
Wer bin ich noch und was ist das Leben überhaupt noch wert? Mhm. Was bin ich überhaupt noch wert? Mhm. Ich darf jetzt nicht mehr das tun, was alle so geil fanden.
Die Pilotin. Ja. Also es hat angefangen praktisch mit Dankbarkeit.
Ja.
Und also Gewohnheit, daraus eine Gewohnheit zu machen.
Ja, auch. Ich frage mich gerade, wo die Frage hinzielt. Dieses Ich falle auf meine Füße hatte angefangen, was ich natürlich sowieso schon die ganze Zeit gemacht habe und immer gemacht habe und was mir überhaupt erlaubt hat, diesen Spagat so lange zu halten. Mhm. Dieser Spagat zwischen, ich bin einerseits voll leidenschaftlich Pilotin und andererseits bin ich aber eine Mama. Also ich meine, ich bin eine richtige Mama und ich liebe meine Kinder und ich, es hat mich ja zerrissen. Ich habe das aber relativ lange gehalten. Ich konnte das relativ lange relativ gut halten und das konnte ich deswegen, weil ich Yoga praktiziert habe. Ich bin seit 2016 Yogalehrerin und ich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, wie viel mehr Fokus, wie viel mehr Gelassenheit und Ausdauer ich habe, wenn ich jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde Zeit investiere, um hier einzuchecken und um in eine Dehnung und Haltung zu gehen, Körperhaltung. Mhm. Es war damals noch pures Hatha-Yoga, also das, was alle aus dem Yoga-Studio kennen, wo alle eine Idee zu haben. Damit fing mein Yoga-Weg an und das hat mich auch in dieser Phase des Wandels, in dieser Phase, wo ich mich wirklich fühlte, so, wer bin ich noch? Ich Fisch, nicht Fleisch. Ich bin irgendwie in Watte gepackt. Das ganze Leben findet irgendwie ohne mich statt. Das habe ich natürlich dann intensiviert. Ich war ja zu Hause. Also ich meine, es waren ja alle zu Hause. Aber da hat man ja Zeit, dann auch mal jeden Tag 2 Stunden oder länger sich mit sich auseinanderzusetzen und wirklich abzutauchen in diese Welt. Was ist da eigentlich noch alles? Wer bin ich denn, wenn ich nichts mehr muss? Fuck. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin, wenn ich gar nichts muss.
Und das ist dir dann klar geworden durch dieses Coaching, was du gemacht hast? Weil du hast mich gefragt, worauf zielt die Frage ab? Mhm. Die zielt auf gar nichts ab, außer zu verstehen, wie bist du so geworden, wie du heute nicht nur hier sitzt, sondern auch arbeitest. Ja, also eine sehr wertvolle Arbeit, finde ich, die wirklich Menschen in eine tolle Energie bringt, die Anregungen gibt für ein selbstgestaltetes Leben. Du hast es eben gesagt, mit Haltung, mit Energie. Und das interessiert mich. Also wie ist das gewachsen?
Da muss ich tatsächlich zu den Geburten meiner Kinder gehen. Und das ist nicht gewachsen aus einem einzelnen Event, sondern das sind ja mehrere Initiations-Events, für die ich Gott sei Dank die Zeit hatte, sie auszupacken. Wir erleben ja alle so viele Dinge, die intensiv sind. Sei es eine krasse Krankheitsdiagnose, sei es eine Scheidung, sei es der Verlust von einem geliebten Menschen, sei es der tolle Job, von dem man nie gedacht hätte, dass man ihn bekommt. Also es gibt ja Erfahrungen noch und nöcher in jede Richtung, in wahnsinnig positiv, wahnsinnig negativ, irre herausfordernd. Wir haben ja alle Momente, die uns irgendwie initiieren in eine neue Dimension des Bewusstseins. Und da muss ich wirklich hingehen zum Kindergebären. Ich habe 2 Jungs geboren und ich habe beide Kinder spontan, natürlich, ohne Intervention und ohne Schmerzmittel geboren. Und das erste Mal war die absolute Hölle. Ich wollte sterben. Ich war wie ein verängstigtes Tier, stand ich in diesem Kreissaal. Und ich habe auch mit jeder Wehe mich erbrochen. Es war einfach furchtbar. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was geschieht da mit mir. Mhm. Und nach diesem ersten Gebären war ich auch wirklich, das war auch so ein Moment von Überforderungen in Watte gepackt. Von zu krasse Reizüberflutung, wo ich gar nicht weiß, was mache ich jetzt damit? Und das zweite Mal Gebären, da wusste ich schon, das kann verdammt scheiße sein, ein Kind zu kriegen. Das macht keinen Spaß. Ich habe ein Trauma aufzuarbeiten, wenn ich nochmal gebären möchte und das eine neue Erfahrung werden soll. Ich kann da nicht mit der Panik reingehen, weil das hilft mir nicht. Mhm. Und dann habe ich in der Zeit ganz, ganz viel übers Atmen gelernt. Ich habe in der Zeit ganz, ganz viel mit dem Atem gearbeitet. Ich habe auch, so bin ich dann gestrickt, ich bin tatsächlich zu dieser Hebamme hin, die damals Schicht hatte, als ich da, also die mich auch gefühlt vergewaltigt hat mit ihren Fingern, um das aufzuarbeiten, um da ins Gespräch zu gehen, um da einmal kognitiv zu verstehen, auch einen Gegenüber zu haben, dem ich, man kann ja dann projizieren auf so eine Hebamme, mhm. aber man kann auch vergeben, man kann auch loslassen, was man selber an Emotionen hat.
Du bist da hingegangen, um mit ihr zu sprechen.
Ich hab sie,
war die dafür offen?
Ja.
Okay,
das also ich bin exakt in den gleichen Kreislauf. Wir haben uns dort kurz hingesetzt und ich habe ihr einfach meine Emotionalität und meine Verletztheit präsentiert, was sie natürlich, es war nie ihre Intention, mich zu verletzen. Mhm. Hat sie aber trotzdem getan und ich bin mir sicher, es passiert vielen Frauen.
Ja, also bei mir hat sich eine Hebamme auf den Bauch draufgesetzt, sehr brutal, sehr unvorbereitet, was ich auch als extrem in Erinnerung habe und wo der Geburtsprozess dann total gestoppt ist.
Ja.
Also ich kenne leider auch diese sehr unangenehme Geburtserfahrung.
Ja, katastrophal. Und beim zweiten Mal hatte ich Glück, weil ich da, also ich bin gewachsen. Mhm. Ich wusste ganz genau, was ich auf gar keinen Fall will. Ich hatte einen Mann, der instruiert war, dafür zu sorgen, dass ich in Ruhe gelassen werde. Und ich konnte atmen. Hm. Und ich habe nicht gewusst, wie krass, also ich habe das zwar in der Schwangerschaft geübt und trainiert und so weiter, aber ich habe nicht gewusst, wie krass dieses Tool ist und in welche Zustände man sich reinatmen kann. Ich habe ganz viel mit Hypnobirthing gearbeitet, ganz viel mit Hypnobirthing trainiert und ich habe mich dann in dieser Geburt in eine solche Trance reingeatmet, dass ich, das war eine orgasmische Geburt, die bis auf die Presswehen schmerzfrei war und die Presswehen, die waren aber geil, im Sinne von geil schmerzhaft, im Sinne von oh mein Gott, gib mir mehr davon, auch wenn es mich gerade zerreißt. Aber es war irgendwie toll und es war so ermächtigend. Und es hat etwas geöffnet.
Also ich finde das sehr schön, wie du das beschreibst. Ich habe das leider so nicht erlebt und bin jetzt auch aus dem Alter raus, um nochmal ein Kind zu gebären. Wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, würde ich das genauso probieren. Ich habe es aber bei meinen beiden Kindern nicht besser gewusst, obwohl die zweite Geburt auch einfacher war als die erste. Aber du hast das ja gesagt in dem Zusammenhang mit, wie bist du zu dem geworden, was du heute lebst und was du heute versuchst, an andere zu vermitteln. Das war ja eigentlich meine Frage.
Ja, und dieser Schlüsselmoment ist ganz, ganz wichtig, weil ich dieses Wissen ja in mir, diese Erfahrung, die habe ich ja mit mir getragen. Und dann war ich in dieser Fluguntauglichkeit und hatte unglaublich viel Zeit, um Yoga zu machen, um Dankbarkeit zu üben. Aus der Dankbarkeit ist tatsächlich mein erstes eigenes Buch geworden. Mhm. Weil es so ein wahnsinnig wertvoller Prozess ist, der nichts kostet. Mhm. Den man wirklich, und es kann ja jeder, egal wie schwarz und dreckig das Leben ist.
Dreckig.
Ey, Mann, wenn du eine warme Bettdecke hast, kannst du dafür dankbar sein. Mhm. Wenn du im Winter nicht frierst, dann ist das ein Punkt. Und wenn du es noch nicht fühlst, dann, Mann, guck doch mal hin, die Bettdecke ist warm. Mhm. Und das ist ein Grund zum Dankbarsein. Oder schau doch mal, der Kühlschrank, er ist vielleicht nicht ganz voll, aber hey, du hast was zu essen.
Ja,
guck mal hier, fließend Wasser.
Und das ist das, was dir jetzt im ersten Schritt geholfen hat. Und gab es dann weitere Schritte, die du erwähnenswert findest?
Ja, mein allererstes Mal Kundalini-Yoga. Mhm. Und es war eine ganz kurze, halbstündige Anfängersession online. Und es war so, oh mein Gott. Das habe ich erlebt, als ich mein zweites Kind geboren habe.
Also auch orgiastisch?
Nee, nicht orgastisch, aber diese Form von Energie, die in mir aktiviert worden ist. Und Kundalini ist eine Form von absolut gigantischer Lebensenergie, die dir gehört, die du in dir kultivieren kannst. Mhm. Und das war wie so ein, oh mein Gott, wie krass. Jede Frau hat in Wahrheit so krass viel Power, weil die Kraft, die eine Wehe durch den Körper rollen lässt, die gehört ja dir. Ich meine, du hast sie erlebt, die Wehen.
Ja.
Die sind derbe. Und du kannst dieser Kraft, die einzige Chance, die du hast, um eine solche Kraft durch dich hindurch wirksam werden zu lassen, ist, du kannst dich dieser Kraft nur hingeben. Und ich habe nicht gewusst, dass ich sie selber in mir kultivieren kann, bis ich in dieser Yogastunde saß, wo ich verstanden habe, es ist atemberaubend, dass ich das in mir selber willentlich, weil ich mich jetzt dafür entscheide, eine bestimmte Atemtechnik zu machen, ich kann diese Kraft in mir wecken. Und dann steht sie mir zur Verfügung.
Und ich glaube, da sind wir jetzt schon an dem Punkt, wie du heute arbeitest.
Ja.
Also was mir daran so sehr gut gefällt, ist, zunächst mal geht es ja bei dir darum, sich ehrlich zu machen.
Ja.
Also praktisch wirklich zu fühlen, was ist da in mir? Und egal, was da in mir ist, ob das tiefste Traurigkeit ist oder Neid, Eifersucht, Fröhlichkeit. Also einfach das wahrzunehmen, sich ehrlich zu machen. Das habe ich verstanden, ist der erste Schritt.
Ja.
Und dann geht es weiter in das, ich würde es mit meinen Worten beschreiben, als über sich hinauswachsen. Was damit zu tun hat, über eine Schwelle zu gehen.
Da hast du ein paar Schritte ausgelassen.
Okay, erzähl.
Aber dieser erste Schritt ist wirklich, ich nenne es den Status Quo, weil es darum geht, wo stehst du heute? Was ist denn da heute eigentlich Sachlage? Also ich meine, 2020 lag ich auf dem dreckigen Boden der Tatsachen, so der Job ist weg. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin, ich weiß nicht, wo das Leben weitergehen soll. Und ich liege halt irgendwie ein- bis zweimal in der Woche in meinem Zimmer und mache die Gardine zu, obwohl draußen die Sonne scheint, weil mich soll keiner ansprechen und am besten schlafe ich die nächsten 10 Stunden, damit ich nicht merke, dass ich Kopfschmerzen habe.
Oh ja.
Also dieses, wo stehe ich eigentlich? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was tut mir weh, was tut mir nicht weh? Was will ich nicht? Diese absolut, dieses Check mit dir selber ein. Erzähl dir keinen Scheiß mehr über dich. Und das ist ein lebenslanges Training, damit aufzuhören. Das
ich finde das so toll, weil meine Arbeit besteht ja daraus, Menschen zu befähigen, überzeugender zu kommunizieren und begeisternder aufzutreten. Und das ist genau der Schlüssel.
Ja.
Ja. Also indem ich mir klar werde, wer bin ich eigentlich wirklich und nicht irgendeine Rolle spiele oder irgendeine Fassade aufbaue, sondern das, was in mir ist, zum Strahlen bringen. Das ist, verbindet uns. Also deshalb musste ich jetzt gerade so lachen.
Aber der zweite Schritt, der ist so wichtig. Finde deine Form. Weißt du, ich würde mal sagen, wir sitzen hier beide auf dem Sofa.
Ja, ich kann nicht so den Schneidersitz so gut, weil ich am Knie operiert wurde.
Und
genau.
Das ist so, da fängt es schon an. Wir lümmeln hier auf dem Sofa und da geht es, kannst du so sitzen. Geht das für dich überhaupt? Da fängt es schon an.
Im Moment nicht.
Genau. Und das ist doch idiotisch, dann zu sagen, wir müssen beide gleich sitzen. Und sitzen ist immer das geilste Beispiel, finde deine Form. Kannst du das? Kannst du dich hier so verknoten? Also ich meine, wer kann das? Finde deine Form. Das ist so. Ich kann auch nicht lange so sitzen.
Sah jetzt gerade so aus.
Nee, da bin ich dann doch auch. Ich habe ein bisschen viel Sitzfleisch und Masse, die macht es ein bisschen unbequem. Okay. Aber finde deine Form. Und ich habe eine Kundin, die hat ein sehr starkes Lipödem. Und bei mir findet ja ganz viel auf der Yogamatte statt.
Ja.
Und die kann einfach nicht gut auf der Yogamatte sitzen. Heißt das, dass sie deswegen diese Arbeit nicht mitmachen kann? Und dann sage ich, natürlich nicht. Natürlich nicht. Zum einen, mentales Training ist 80% so effektiv. Also wenn man es wirklich macht, mentales Training hat bis zu 80% dieselben Effekte auf deine neuronalen Verknüpfungen, auf deine muskuläre Der Körper lernt mental bis zu 80%, wenn du es trainiert hast. Mhm. Das heißt, selbst wenn du im Rollstuhl sitzt, könntest du profitieren. Es gibt Übungen, die nur mit dem Kopf, die nur mit den Augen stattfinden, die nur mit dem Atem stattfinden. Das heißt, es ist fast egal, welche gesundheitliche Voraussetzung da mitkommt als Form, als Status quo und als die Form, die sich daraus ergibt. Es gibt immer Wege, etwas zu tun, was das diesen inneren Check-in erleichtert, was die dieses Loslassen von erstarrter innerer Energie ermöglicht, und was das Wohlbefinden steigert und diese Kundalini-Power, dieses
Und das kommt bei dir manchmal so nebenbei, ja? Das Loslassen von erstarrter Energie. Also wenn du so einen Satz sagst, müsste man jetzt eigentlich erstmal kurz eine Pause machen. Und zwar nicht für Werbung, sondern um das mal für sich sacken zu lassen und sich kurz zu fragen, okay, wo ist bei mir erstarrte Energie? Also das finde ich so wichtig, weißt du? Dass solche sehr bedeutsamen Gedanken und Impulse nicht so untergehen im Kundalini und sonst was man irgendwie ja schon mal gehört hat und kennt. Ne?
Ja.
Mir sind noch zwei Fragen wichtig, Caroline. Das eine ist, ich habe ja angefangen mit sich wohlfühlen, Lebenskraft haben, krisengewachsen sein. Wie befähigst du dafür, wenn du das mal beschreiben müsstest? Was tust du mit Menschen, damit sie das haben? Wohlfühlen, Lebenskraft, krisengewachsen sein.
Da schließe ich an mit, also was wir angefangen hatten, ne? So mit Status quo, finde deine Status quo, wo stehst du heute, finde deine Form. Und dann geht es los. Dann gehst du mit mir los bis an eine Schwelle. Und ich mache das über Atem, Bewegung, Haltung und Klang. Spirituelles Biohacking würde dann noch den ganzen Lifestyle rundherum mit berücksichtigen. Aber das, was man mit mir auf der Matte in den Sessions macht, ist Haltung, Bewegung, Atem und Klang. Mhm. Weil allein die Körperhaltung schon verändert, was für Triggerpunkte gesetzt werden, wie sich das Wohlbefinden ändert. Wir kennen, es gibt ja diese Wonder Woman Pose. Da gibt's einen geilen TED-Talk zu von einer Frau, die sich mit Körperhaltung auseinandergesetzt hat. Dass wenn du dich so hinstellst, bevor du ein Meeting hast, beide, also natürlich stehend und beide Füße auf die Erde, das ist so, klar, ey, come on, ich kann. und dass man dann ganz anders ins Meeting reingeht, weil Körperhaltung so viel macht. Und Ich verwebe da verschiedenste Elemente aus Breathwork, aus Kundalini-Yoga, aus, ich nehme aber auch je nachdem, was ich bewirken und erzeugen will, wage ich es, die feste Form von Yoga-Stilen und Yoga-Richtungen ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, nein, wir brauchen in diesem Moment etwas anderes, und folgen einem anderen Flow in einer solchen Session. Mhm. Und alles, was ich mache, wirkt auf den Hormonhaushalt, wirkt auf das Nervensystem, und wirkt auf die Gehirnfrequenz und in letzter Instanz über die Regelmäßigkeit und die Dauer dann eben auch auf die neuronale Verknüpfung im Körper und verändert die Epigenetik. Mhm. Die Epigenetik ist der Ausdruck der Gene, die du von deinen Eltern bekommen hast. Mhm. Und
die man aber eben durch Umweltverhalten und so weiter beeinflussen kann.
Genau. Mhm. Fordere dich heraus. Also du kommst zu mir in eine Session und sei dir sicher, ich fordere dich heraus. Das heißt, du wirst, vielleicht denkst du, die hat doch nicht, die hat doch einen Knall, ich soll diese Atemtechnik, ich kriege gar keine Luft mehr. Mhm. Dafür ist Kundalini-Yoga halt sehr berühmt, dass man gewisse Positionen einnimmt und diese Position hält. Mhm. Und dann merkt der ungeübte Körper und Geist so, oh mein Gott, meine Schulter, wie lange denn noch? Und das merkt der ungeübte Körper und Geist so nach 10 Sekunden. Und dann sitzt sie da und atmet dabei und sagt, ja, werde weich, entspann dich da rein. Und du so, Alter, ich hau dir gleich eins auf die 12, ich soll mich hier rein entspannen. Tja, entspann dich da rein. Es ist ganz leicht, wenn du es schaffst, aus dem Weg zu gehen. Das heißt, ich führe Menschen an herausfordernde Haltungen, an herausfordernde Atemtechniken. Und ich begleite dabei, in dieser Situation der totalen Anspannung weich zu werden, ohne auszuweichen. Und da diese Geschichte vom Gebären. Was tust du, wenn die Wehe kommt? Die Wehe tut fucking weh. Oder auch nicht. Warum tut sie weh? Weil du mit ihr kämpfst. Warum tut das hier weh? weil du damit kämpfst. Das mit der Fitness, das ist ein Bruchteil dessen. Das mit der Fitness ist ein Argument, und wenn da irgendwie die Schulter kaputt ist, sind wir wieder bei finde deine Form. Aber das mit dem der muskuläre Schmerz, der kommt vor allem, weil du kämpfst. Mhm. Und es ist möglich, hier rein weich zu werden und der Situation nicht auszuweichen. Und es ist möglich, das zu trainieren. Und es ist in diesen Momenten, und dann kann es auch sein, dass man anfängt zu zittern und zu schütteln. Das heißt, der ganze Körper arbeitet mit und da kommt eine Vibration rein. Und in solchen Momenten, da entsteht ein Wachstum mental und physisch und im Nervensystem. Das ist der Wahnsinn. Das kann man nicht beziffern. Mhm. Und dabei wird der Horizont geweitet. Dabei die Dämonen, die kommen alle raus. Die kommen alle an die Oberfläche und du merkst, was da wirklich Sachlage ist bei dir. Also der Status quo, dieser Check-in, check mit dir selber ein. Mhm. Der Status, das ist wie so eine Dauerschleife. Dann bist du hier und okay, was ist hier eigentlich los mit mir? Ich könnte gerade schreien, ich möchte gerade jemandem eins in die Fresse hauen. Ich bin zu Tode betrübt. Auf einmal merke ich, ich hab nie getrauert, dass dieser Typ mich verlassen hat, als ich 16 war. Und jetzt kommt diese Trauer raus. Mhm. Und das ist das, was ich mit erstarrter Energie meine. Das heißt, es sind sehr, sehr regelmäßig, durchaus traumatisch bezeichnen, traumatische Erlebnisse aus der individuellen Vergangenheit, aber auch weit darüber hinaus, epigenetische Vergangenheit, Ahnenreihe. Da lösen sich Emotionen und Muster und erstarrte Energie kommt wieder ins Fließen. Das wirkt so tief und so alles umfassend und da sind wir drin im spirituellen Wu-Wu, weil das gibt dazu nicht ansatzweise die Studien, die belegen würden, wie effektiv das tatsächlich ist. Mhm. Aber es ist wirklich, du wirst jemand anderes. Oder du wirst endlich du, nicht
das
jemand
ist so,
anderes.
Das ist so spannend. Jetzt könnte ich natürlich noch stundenlang mit dir sprechen, aber ich belasse es jetzt mal bei einer letzten Frage. Du hast ja gesagt, der schwierigste Moment, als du nicht mehr fliegen konntest und dieses Pilotendasein, dieses anerkannte, bewunderte aufgeben musstest, war die Frage zu klären, wer bin ich eigentlich und wofür bin ich auf dieser Welt?
Ja.
Was würdest du heute sagen? Wer bist du und warum bist du auf der Welt?
Ich bin ich. Und das heißt, also das sage ich ganz, ganz oft, wir sind alle in Wahrheit eine, wir tragen hier drin im Herzen unsere Essenz mit einer Frequenz. Und diese Frequenz ist wunderschön, unverwundbar über alle Zeiten, Dimensionen und Inkarnationen hinweg. Ich habe das schon irre oft gesagt. Und es ist aber keine Floskel, sondern das ist wirklich diese tiefste Wahrhaftigkeit, diese tiefste Ebene, die so frei ist von ich, mein Haus, mein Job, meine Kinder, mein Mann, mein sondern das ist, und es kommt auch bei mir immer mehr raus, dieses tiefste, wahrhaftigste, innerste Leuchten, was so frei ist von diesen ganzen, so macht man das aber, so gehört sich das aber, was mache ich bloß mit den Finanzen, wie soll das nur weitergehen, der Erfolg, das Prestige, die beleidigte Leberwurst, das ist irgendwie alles hinfällig. Mhm. Und es wird immer hinfälliger, weil das immer, da wird immer präsenter eine Essenz, die so wahrhaftig ist.
Da kommt gleich die Glocke dazu. Auch das ist etwas, was uns verbindet, weil ich auch davon ausgehe, dass jeder Mensch diesen inneren goldenen Kern hat und es eigentlich darum geht, den zum Strahlen zu bringen.
Ja.
Hast du eine Idee, wo du noch hin möchtest? Was du noch machen möchtest? Was du sein möchtest?
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese Arbeit, die ich mache, die ist für ganz, ganz, ganz viele, weil die so sehr ermächtigt zu wagen, man selbst zu sein. Die ermächtigt so sehr, die zündet diesen Mut an, einen ganz, ganz eigenen Weg zu gehen, der so wahrhaftig, also Wahrhaftigkeit, das ist wirklich das, und da ist auf einmal diese Energie dafür da, die Schritte zu gehen, die man schon immer gehen wollte und sich nie getraut hat.
Mhm. Also zu wagen, man selbst zu sein, finde ich, ist ein sehr, 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 sehr schönes Vorhaben. Und dabei würde ich es jetzt auch erst gern mal belassen. Vielen Dank, liebe Caroline. Es war ein sehr wertvolles Gespräch. Danke dafür.
Ich danke dir.
Ich danke dir.